Zu unserer neuen Predigtreihe gehört nicht nur ein neues, interessantes Thema, sondern natürlich auch ein Bibeltext. Diese Predigtreihe baut auf 4. Mose 13 und 14, ein Text aus dem Alten Testament, wo es darum geht, dass das Volk Israel unterwegs ist in das gelobte Land. Und hier im ersten Abschnitt geht es darum, das Land Kanaan, dieses verheißene Land, zu erkunden. Ich lese also 4. Mose 13 und damit das nicht so ganz abrupt endet, lese ich noch gerade den Anfang von Kapitel 14 mit. Der ist heute nicht dran, der wird dann natürlich das nächste Mal dann wieder gelesen. Also 4. Mose 13, Erkundung des Landes Kanaan. Der Herr sagte zu Mose: Sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte 12 Männer aus, lauter 7 Älteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Es waren aus dem Stamm Ruben Shamua, der Sohn von Sakur, aus dem Stamm Simeon Shaphat, der Sohn von Hori, aus dem Stamm Juda Kaleb, der Sohn von Jefunne, aus dem Stamm Issachar Jigal, der Sohn von Josef, aus dem Stamm Ephraim Hoshea, der Sohn von Nun, aus dem Stamm Benjamin Palti, der Sohn von Raphu, aus dem Stamm Sebulon Gadiel, der Sohn von Sodi, aus dem Stamm Manasse Gadi, der Sohn von Susi, aus dem Stamm Dan Amiel, der Sohn von Gemali, aus dem Stamm Asher Setur, der Sohn von Michael, aus dem Stamm Naphtali Nachbi, der Sohn von Jofsi, aus dem Stamm Gad Geuel, der Sohn von Machi. Diese 12 Männer schickte Mose aus, um das Land zu erkunden. Hoshea, dem Sohn Nuns, gab er den Namen Josua. Er sagte zu ihnen: Geht zunächst durch das Steppengebiet und durchstreift dann das Bergland, das sich nordwärts anschließt. Seht euch Land und Leute genau an. Erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist und ob es dort Wälder gibt. Seid mutig und lasst euch keine Angst einjagen. Und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Die 12 Männer machten sich also auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebo Hamat. Zunächst zogen sie durch das Südland und kamen dann nach Hebron. Dort wohnten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen Anaks. Die Stadt Hebron war 7 Jahre früher gegründet worden als Zoan in Ägypten. Als sie in das Traubental kamen, schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab, die war so schwer, dass 2 von ihnen sie auf einer Stange tragen mussten. Auch Granatäpfel und Feigen nahmen sie mit. Das Tal bekam später den Namen Eschkol, Traubental, wegen der Traube, die die Kundschafter der Israeliten dort abgeschnitten hatten. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sie sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Die Israeliten waren aufgebracht, als sie das hörten und machten Mose Vorwürfe. Aber Kaleb beruhigte sie und rief: Wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, sagten sie. Es verschlingt seine Bewohner. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will uns der Herr in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück.
Also wir haben ja heute jetzt ein neues Lied wird eingeführt. Und was an diesem Lied ja besonders ist, dass es nicht nur betont, dass wir Gott anrufen und seinen Namen ehren, wenn es uns schlecht geht. Ich finde, die Herausforderung in unserem geistlichen Leben heute ist, Gott zu rühmen und ihn zu ehren, wenn es uns gut geht. Die Gefahr ist genauso groß, wenn es uns gut geht, zu vergessen, von wem wir das alles haben und zu vergessen, auf wen unser Leben ausgerichtet ist. Deshalb ist es gut, wenn wir dieses Lied fleißig üben und mit Freude dann auch singen. Wir werden es ja heute nochmals singen, dass wir es dann auch gut können. Und wer nicht Englisch kann, der kann ja die deutschen Worte unten dann verinnerlichen und so dann auch zum Inhalt vorstoßen. Heute beginnen wir ja die neue fünfteilige Predigtreihe, wie schon angekündigt. Wir werden in den nächsten Wochen einen wirklich sehr entscheidenden Abschnitt im Leben des Volkes Israels betrachten. Was hier geschah, führte dazu, dass Israel nachher 40 Jahre lang in der Wüste wandern musste. Was wir miteinander betrachten, hatte also sehr massive Folgen für das ganze Volk Israel. Hätte Israel nach den Vorstellungen Gottes gehandelt, wären sie bereits 15 Monate so ungefähr nach dem Auszug aus Ägypten mit der Eroberung von Kanaan beschäftigt gewesen und sie hätten auch das geschafft. Aber eben Israel schaute nicht auf Gott und auf das, was ihm möglich ist. Israel schaute auf sich selbst. Das wurde ihnen zum Verhängnis, wie wir sehen werden. Israel wurde in spektakulärer Weise von der Unterdrückung in Ägypten befreit. Nach den 10 Plagen ließ Pharao mit Mühe und Not, hat das immer wieder zurückgezogen, aber nach der 10. Plage hat er gesagt, also jetzt geht, jetzt ist es genug. Aber Gott führte nun sein Volk nicht auf direktem Weg nach Kanaan. Das wäre dieser Weg am Mittelmeer entlang gewesen. Sondern er führte sie hierum. Weiß jemand, weshalb er das nicht tat? Das wäre ja schneller gewesen. Wieso führt er sie hier runter? Könnte sein. Könnte sein. Da gab es die Philister. Im 2. Mose heißt es, als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Gott wollte sein Volk nicht überfordern. Er wollte nicht, dass sie in Situationen kommen, denen sie nicht gewachsen waren. So ist Gott. Er nimmt sogar Rücksicht auf uns, auf unsere Fähigkeiten und unsere Unfähigkeiten. Er gibt uns nur Aufgaben, die wir bewältigen können. Gott führt uns nie in eine Versuchung, die wir nicht bewältigen können. Nur immer in Versuchungen, die wir bewältigen können. Umwege in unserem Leben dienen oft dazu, dass wir ans Ziel kommen. Wir verstehen das nicht. Warum hat Gott jetzt nicht das direkt gemacht? Warum hat er uns einen Umweg gehen lassen? Vielleicht, weil er uns nicht in Gefahr bringen wollte. Gott möchte Israel an diesen Punkt bringen, in dieses Land. Egal, ob sie jetzt da gehen oder so durchgehen, sie müssen einfach hier angelangen. Und der kürzeste Weg ist offensichtlich nicht immer der beste Weg. Und so kann unser Leben manchmal etwas Kurven haben und wir denken, das macht doch gar keinen Sinn. Aber in den Augen Gottes kann es sehr wohl Sinn machen. Ich spreche jetzt natürlich nicht durch die Kurven, die wir selber verursachen. Wir können ja selber Kurven verursachen. Wie macht man das? Wie kann man in seinem Leben selber Kurven verursachen? Die also nicht Gott verursacht, sondern die wir verursachen. Schwierige Frage. Ja, durch Sünde. Sünde schafft in unser Leben auch Kurven, aber die haben wir dann gemacht. Aber auch in der Sünde hilft uns Gott dann wieder raus. Also, Israel zog durch die Wüste und hier am Berg Sinai bekamen sie dann die 10 Gebote und die Gesetze. Das kann man alles nachlesen. Und dann gingen sie weiter nach Kadesh und hier spielt sich eigentlich das ab, was wir miteinander betrachten werden. Seit circa 14 Monaten war Israel in der Wüste unterwegs. In diesen Monaten erlebten sie außerordentlich großartige Wunder. Zuerst einmal überhaupt die Befreiung aus der Unterdrückung der Ägypter. Wie sie dem Pharao entkommen konnten, dann durch das Schilfmeer, das Meer, müsst ihr euch mal vorstellen, ein Meer teilt sich. Und sie können durchs Meer laufen und dann kommt das ägyptische Heer, das sie verfolgt und dann schließt sich das Meer wieder und alle ertrinken. Ich glaube, diese Anekdote von diesem Schilfmeer ist, glaube ich, den meisten bekannt, aber für die, die das noch nicht wissen, da ist ein in der Hippie-Zeit so ein Hippie auf der Straße gesessen und er hat gerade Jesus kennengelernt und begeistert alles, was er las. Und dann plötzlich, als er las, fang er an zu jubeln. Und ja, Gott ist groß und wunderbar und herrlich und was er alles tun kann. Und dann kommt so ein Professor an ihm vorbei und sagt, was mit ihm los sei. Wieso, dass er da fast durchdreht. Und sagt, jetzt hat er eben gelesen, dass Gott Israel durch das Schilfmeer geführt hätte, das Meer geteilt und nachher das ägyptische Heer vernichtet und so Israel gerettet hat. Und dann sagt der Professor Altalt, das sehen Sie ein bisschen falsch. Man hat erforscht und gesehen, das Meer war gar nicht so tief. Die konnten da im Prinzip durchwaten. Dann war der natürlich frustriert, der hat sich noch nicht mit dem beschäftigt. Und dann sitzt er so da, der Professor läuft weiter und so nach etwa 50 Meter hört er den wieder schreien. Ja, Gott ist groß und heilig und wunderbar. Und dann kehrt der Professor wieder um und sagt, was wird jetzt wieder los sein? Und sagt er, ja, wenn das Meer so wenig tief war, dann hat Gott die ganze ägyptische Armee in diesem Meer ersäuft. Gott ist wunderbar. Also, sie haben große Wunder erlebt. Große Wunder. Gott versorgte sie mit Essen und Wasser. Und das immerhin bei einer Größe von 1,5 bis 3 Millionen Menschen. Es waren 600.000 Israeliten, da wurden nur die wehrfähigen Männer gezählt, also nicht die Kinder und die Frauen. Wenn man die dazu nimmt, dann kommt man schnell einmal auf 1,5 bis 3 Millionen Menschen. Müsste man diese 3 Millionen Menschen mit Flugzeugen an einen anderen Ort bringen? Nehmen wir jetzt einmal Flugzeuge in der Größenordnung von etwa 300 Sitzplätzen. Das sind schon recht große Flugzeuge, das sind etwa ein A320 oder 40. Dann bräuchte man 10.000 Flugzeuge. 10.000 Flugzeuge. Ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge unterwegs sind in der Welt. Ich weiß nur, dass die Swiss diesen Auftrag nicht ausführen könnte, weil die haben 72 Flugzeuge. Die müssen also, wenn wir ihnen den Auftrag geben würden, noch 9.930 Flugzeuge dazu kaufen. Da laufen wir besser, bis die gebaut sind. Aber wir sehen, in was für eine Größenordnung sich das Ganze abgespielt hat. Und Gott hatte immerhin in der Wüste dieses ganze Volk ernährt. In der Wüste. Aber sie erlebten nicht nur Wunder in dieser Zeit. Die Israeliten waren störrisch und lehnten sich ständig gegen Gott auf. Immer wieder murrten sie, wenn nicht gerade das so war, wie sie sich das vorstellten, klagten sie. Das ging bis dahin, dass sie eine ganz fürchterliche Gotteslästerung veranstalteten, nämlich sie bauten sich ein goldenes Kalb und verehrten das in der Wüste. Und da richtete Gott. Also diese gut 14 Monate waren sehr intensive Monate. Sie erlebten Gott in vielfältiger Weise. Und jetzt hatten sie aber das Ziel erreicht. Endlich werden sie das Land betreten können, das Gott hunderte vor Jahren zuvor dem Abraham versprochen hatte. Damals sagte er Abraham: Du sollst jetzt erfahren, wie es deinem Nachkommen gehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Und man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Das war jetzt die Zeit in Ägypten. Da war Israel 400 Jahre lang versklavt. Die ersten Jahre waren sie nicht versklavt. Und dann kam ein neuer Pharao und dann wurden sie versklavt. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten. Welches war das Strafgericht? Die 10 Plagen, das war das Strafgericht, genau. Und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen. Sie wurden also reich beschenkt, auch durch die Ägypter noch, als sie auszogen. Das hatten sie also alles in eindrücklicher Weise erlebt. Und die vierte Generation, sagt Gott Abraham weiter, wird hierher zurückkehren, also in das Land Kanaan, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Sie waren nun diese Generation, die Gott dazu bestimmt hatte, das Land zu erobern. Das große Ereignis stand also kurz bevor. Ein ganzes Land wird nun ihr eigen. Sie werden in diesem Land herrschen. Sie werden dieses Land regieren. Sie werden nicht mehr unterdrückt werden. Selbstverständlich wussten die Israeliten von diesem Plan Gottes. Gott bereitete sie auch vor auf die Eroberung. Durch Mose orientierte er sie, wie das vor sich gehen wird. Jetzt habe ich, ich stelle es einmal immer wieder ab zwischendrin. Aha, genau. Das waren jetzt diese, was ich vorher gelesen habe. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich es abgestellt habe. Angst und Schrecken, sagt Gott, werde ich vor euch hersenden. Ich werde die Völker, zu denen ihr kommt, in Verwirrung stürzen. Alle eure Feinde werden vor euch die Flucht ergreifen. Also es wird, die Leute werden eingeschüchtert sein, wenn ihr kommt. Panik werde ich vor euch her verbreiten. Und so die Hiviter, Kanaaniter und Hethiter vertreiben. Also alles kein Problem. Gott hat alles geregelt, er weiß genau, wie er es machen will. Er wird die Leute in Kanaan einschüchtern. Wenn Israel kommt, dann werden die zittern. Sie werden Panik haben. Sie werden sich nicht verteidigen können. Sie werden keine Schlagkraft haben, mögen sie mächtig sein, wie sie wollen. Gott wird dafür sorgen, dass sein Plan umgesetzt wird. Israel war nicht allein auf sich gestellt. Gott wird weiterhin mit ihnen unterwegs sein, so wie jetzt in der Wüste. Die ganze Eroberung plante Gott sogar in verschiedenen Stufen. So ließ er dem Volk mitteilen: Allerdings werde ich die Bewohner nicht schon im ersten Jahr vollständig vertreiben, sonst bleiben weite Landstriche unbestellt und verwildern. Und das Wild vermehrt sich so stark, dass ihr nicht mehr Herr darüber werdet. Deshalb werde ich sie nur nach und nach vor euch vertreiben, in dem Maß, in dem ihr euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt. Mit anderen Worten, ich werde euch nicht überfordern. Ich werde alles so arrangieren, dass ihr das schafft. Ich werde alles so planen und unterstützen, dass ihr dieses Land in Besitz nehmen könnt. Alles wird Schritt um Schritt vorwärts gehen. Ich werde euch nicht einmal überfordern. Ich passe mich eurem Rhythmus an. Also, es kann nichts schief gehen. Alles ist bereit. Gott weiß, wie er es machen will. Das Volk muss nur ins Land einziehen. Das ist übrigens typisch für Gott. Es ist typisch, dass er sagt, was er vorhat. Deshalb konnte auch der Prophet Amos sagen, der Herr, der mächtige Gott, tut nichts, ohne dass er es zuvor seine Diener, die Propheten, wissen lässt. Gott überraschte die Israeliten mit seinem Vorhaben nicht. Er forderte von ihnen keine blinde Nachfolge. Das ist etwas, was wir einmal endlich vergessen müssen. Glaube hat nichts mit Blindheit zu tun. Gott hat nicht seinem Volk gesagt, jetzt zieht einmal aus, dann lasse ich euch ein bisschen durch die Wüste wandern und dann irgendwann sage ich euch dann, warum ihr in der Wüste seid. Und bis dann wandert mal schön. Könnt ihr vielleicht noch ein Quiz machen unterwegs? Wer es erraten kann, nein, so ist Gott nicht. Der macht mit uns nicht solche Spiele, sondern er sagt von Anfang an, was er vorhat, wie das ablaufen wird. Und so ist Gott bis heute. Sie wussten genau, weshalb sie Ägypten verließen. Und sie wussten genau, wo ihr Ziel sein wird. So ist Gott, seine Pläne sind bekannt und sogar der Plan Gottes für die Menschheit liegt offen vor der ganzen Welt. Der Plan Gottes für dein Leben ist bekannt. Gott weiß, was er vorhat mit dir und mit mir. Gott hat uns mitgeteilt, was wir wissen müssen. Vielleicht nicht alles, was wir wissen wollen, aber das, was wir wissen müssen. Und wir können den Plan Gottes in der Bibel nachlesen. Dort hat er das offenbart. Und zusammenfassend kann man den Plan Gottes in diesem bekannten Wort von Jesus eigentlich sagen, denn Gott hat die Welt, hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Gottes Plan, durch seinen Sohn uns ewiges Leben zu geben. Das ist der Plan Gottes für dein Leben, egal was du beruflich machst. Egal wie, ob du verheiratet bist oder ledig, das ist der Plan Gottes für dein Leben. Er will dich durch Jesus ans Ziel bringen. Ob wir den Plan Gottes ernst nehmen oder nicht, das ist unsere Sache. Aber wenn wir ihn ernst nehmen, dann wird er tun, was er versprochen hat. Dann werden wir für Zeit und Ewigkeit gerettet. Jetzt mussten sie eigentlich nur noch das Land erobern. Gott hatte ihnen ja seine volle Unterstützung zugesagt. Er wird die Leute vor ihnen erschrecken und einschüchtern. Und so forderte Mose sie auf. Hier, ich habe euch die ganze Stelle, es ist interessant in dem Zusammenhang parallel, 5. Mose Kapitel 1 zu lesen. Da erzählt nämlich Mose dem Volk Israel, wie er das erlebt hat. Und dort sagt er, Gott hat das Land, also sagt er dort dem Volk, Gott hat das Land in eure Gewalt gegeben, zieht also hinauf und nehmt es in Besitz. Der Herr, der Gott eurer Vorfahren hat es euch zugesprochen, habt keine Angst, lasst euch nicht abschrecken. Ein klarer Auftrag. Geht und erobert das Land. Gott hat alles vorbereitet, alles paletti, ihr könnt einschreiten, die werden davonspringen, wenn ihr kommt. So geht das. Doch sie wollten nicht losziehen. Das war dem Volk doch etwas unheimlich. Ein so großer Feldzug musste doch geplant sein. Die Risiken müssen bekannt sein, damit sie die nötigen Maßnahmen ergreifen konnten. Nein, einfach losziehen wollten sie nicht. So machten sie Mose einen Vorschlag. Wir wollen ein paar Männer vorausschicken, die das Land erkunden. Sie sollen uns sagen, welchen Weg wir am besten einschlagen und was für Städte wir dort antreffen. Mose fand diese Idee eigentlich gar nicht schlecht. Vermutlich hatte Mose nun diesen Vorschlag vor Gott bewegt, mit ihm besprochen. Und Mose gab dann diese Anweisungen im Auftrag Gottes, dass sie diese Kundschafter aussenden. Eigentlich wäre diese Erkundung des Landes gar nicht nötig gewesen. Klar, normalerweise erkundete man ein Land, das man erobern wollte. Das war auch damals so. Das macht ja eigentlich auch Sinn. Das können wir auch sehr gut nachvollziehen. Wir sind ja erzogen, alles zu planen, bis ins Detail und alle Gefahren zu erkennen, dass wir ja nicht drüberfallen. Man will schließlich wissen, auf was man sich einlässt. Erstaunlich ist, dass Gott auf diese Anregung des Volkes einging. Wenn sie möchten, sollen sie Kundschafter senden. Hauptsache, sie ziehen in das Land. Einen oder zwei Monate früher oder später war Gott nicht wichtig. Dann sollen sie halt noch gehen. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel, wie Gott auf unsere Anliegen eingeht. Er nahm das Volk Israel als Partner ernst. Gott hört auf uns. Sein Plan war ein bisschen anders. Das Ziel war klar, aber der Plan zum Ziel war anders. Sie hätten gleich losziehen können. Die Kundschaft wären überflüssig gewesen. Aber wenn ihr findet, dass das nötig ist, wenn ihr das braucht, das Land zu erkunden, dann geht ruhig. Ist das nicht toll? Wie Gott auf uns eingeht. Er regiert nicht einfach über die Köpfe seines Volkes hinweg. Er verlangt eben keinen blinden Gehorsam. Wenn sie das wollen, sollen sie es tun. Wenn sie das Land zuerst erkunden wollen, dann sollen sie es machen. Es wäre zwar nicht nötig, aber wenn es ihnen wichtig ist, Hauptsache, sie ziehen in das Land. Das finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Es zeigt uns, wie Gott auf unsere Anliegen eingeht. Wie offen er auch für Vorschläge von unserer Seite ist. Zum Beispiel ist ja unser Auftrag, als Gemeinde das Evangelium zu verbreiten. Da gibt es nicht nur einen Weg, wie man diesen Auftrag erfüllt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten, für die wir uns entscheiden können. Hauptsache ist, wir erfüllen diesen Auftrag. Egal wie. Und wir können auch da Gott Vorschläge machen und er wird uns auch führen und das haben wir auch schon erlebt und er wird das auch bestätigen. Und deshalb ist es so, dass bei den einen Gemeinden die Evangelisation auf diese Weise gemacht wird und Menschen kommen zum Glauben, in einer anderen Gemeinde wird sie auf eine andere Weise gemacht und Menschen kommen zum Glauben. Und wir diskutieren dann, welches ist die richtige Weise, das ist ein fertiger Blödsinn. Hauptsache ist, das Evangelium wird verkündigt. Was hat Paulus sogar gesagt? Da gibt es Leute, die verkündigen das Evangelium mit niederträchtigen Absichten. Und was sagt Paulus? Die sollen schweigen. Ja, schweigen. Und stopft ihnen das Maul. Nein, Paulus sagt, sollen sie es machen, aus welchen Motiven auch immer. Hauptsache ist, das Evangelium wird verkündet. Der Name von Jesus Christus wird bekannt. Da sehen wir etwas von der Größe Gottes, dass er das Ziel vor Augen hat. Von jedem Stamm wurden die einflussreichsten Männer, die Vorbildfunktion hatten, beauftragt, das Land zu erkunden und werden diese Männer später dann noch einmal genauer betrachten. Nicht heute. 40 Tage dauerte die Reise. Und zurück im Lager berichteten sie über ihre Entdeckungen. Das Land war wirklich so, wie es Gott schon vorher gesagt hat. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist ein Bild dafür, dass es ein reiches Land ist. Ein fruchtbares Land. Die Leute zeigten ihre Früchte, die sie brachten. Wunderbare Früchte. Sie haben Weintrauben abgelesen. Die konnte man nicht so tragen, sondern da musste man einen Stamm nehmen und zwei Leute mussten die zurückschleppen, weil die so groß und schwer war. Ich habe noch nie so eine große Traube gesehen. Aber das muss gigantisch gewesen sein. Aber gigantisch waren nicht nur die Früchte, sondern gigantisch waren auch die Risiken, die sie entdeckten. Sie hatten ja alles genau angeschaut. Da mussten sie sagen, die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Denken wir an Jericho mit dieser Stadtmauer. Und dann haben wir da noch die Anaks-Söhne gesehen, die Riesen. noch größer als die Björn sind die. Die haben wir auch noch gesehen. Die waren komplett geschockt. Die haben die starken Leute gesehen, die starken Städte, die großen Menschen. Noch viele weitere Probleme konnten sie eindrücklich schildern, so dass sich das ganze Volk gegen Mose auflehnte. Was uns dieser Mann wieder zumutet, was der wieder von uns verlangt. Mose wurde ja einige Male fast gelüncht vom Volk. Und Kaleb, auch einer der Kundschafter, versuchte, diese aufgebrachte Menge umzustimmen und sagte mit voller Überzeugung, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. So eine Stimme in der Wüste, in diesem Geschrei, sagt es der Kaleb. Kaleb vertraute eben dem Herrn. Er wusste, dass sie mit seiner Hilfe das Land erobern werden, egal wie stark, dass diese Leute dort drin sind. Denn er hat es ihnen ja versprochen. Doch die anderen Kundschafter widersprachen Kaleb. Nochmals erwähnten sie die Söhne Anaks. Die müssen sie sehr eingeschüchtert haben, denn sie sagen, wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Müssen wir das mal vorstellen, als eine Heuschrecke. Wenn hier eine Heuschrecke ist, dann mache ich so, zack und weg ist sie. Also wie groß müsste der Riese sein, dass das Verhältnis stimmt? So große Menschen gab es nie in der Welt. Riesen waren zu der Zeit ungefähr zwischen 2,50 Meter und 3,20 Meter. Goliath war etwa 2,70 Meter. Natürlich ist das groß. Aber es ist nicht das Verhältnis von Heuschrecken zu uns. Aber es zeigt uns etwas, wie schnell wir den Blick für die Realität verlieren, wenn wir uns überfordert fühlen. Wenn uns die Angst packt. Wie schnell wir den Blick für die Realität verlieren. Wir sehen nur noch die Gefahr. Wir sehen nur noch das Problem. Wir sind wie fixiert. Hätten die Leute nur ein bisschen nachgedacht, hätten sie merken müssen, dass diese Schilderungen nicht stimmen könnten. Wie leicht lassen wir uns durch solche Stimmungen und solche Schilderungen davon abhalten, das zu tun, was Gott vorbereitet hat. Wie schnell lassen wir uns einschüchtern. Die Kundschafter schauten auf sich und das Volk und sie mussten sagen, das schaffen wir leider nicht. Das ist eine Zumutung, was Gott von uns fordert. Wir können das nicht. Die Städte sind zu stark, die Menschen sind zu stark. Das Land ist fruchtbar, das stimmt sehr wohl, aber wir schaffen das nicht. Wenn wir auf uns schauen, schaffen wir es heute auch nicht. Kaleb schaute nicht auf sich und sein Volk. Kaleb schaute auf Gott und das, was er versprochen hatte, auch das werden wir noch genauer ansehen. Gott hat gar nichts dagegen, wenn wir die Risiken einschätzen. Doch wenn das dazu führt, dass wir uns zurückziehen, dann ist das ganz schlecht. Meistens ist es doch so, wenn wir im Reich Gottes etwas unternehmen und wir alles genau analysieren, die Schlussfolgerung gezogen werden muss, dass wir es nicht schaffen. Oder kann mir jemand ein Projekt sagen, wo man von Anfang an wusste, dass man es schafft? Kann mir jemand ein Missionswerk zeigen, das von Anfang an wusste, dass sie es schaffen werden, ihre Projekte? Nein, wir schaffen es nicht. Nie und nimmer. Wenn wir auf uns schauen, schaffen wir es nicht. Da haben wir alle recht. Und wie viele Projekte, gute Projekte, sind in unseren Schubladen verschwunden, weil unsere Risikoabklärung uns eingeschüchtert hat. Und dann sprechen wir immer da über die Wildfänge, die einfach etwas tun, ohne Analysen zu machen. Die sind ja verrückt. Und 15 Jahre später staunt man, was Gott getan hat. obwohl es scheinbar unmöglich war. Ich sage nichts, dass man nicht etwas abwägen muss und klären und so. Ich sage gar nichts dagegen. Aber wenn das dazu führt, dass wir nicht mehr handeln, dann ist es sehr kontraproduktiv. Dann würde ich eher mal sagen, dann stürmen wir einfach rein und sehen, was passiert und vertrauen auf Gott. Wenn es aber dazu dient, dass wir sagen können, das ist ein großes Risiko, da werden wir Mühe haben, da brauchen wir unbedingt Gottes Hilfe, dann ist das was anderes. Wenn wir auf uns schauen, wollen wir die Risiken kennen. Wir sind so erzogen. Leider ist es dann oft der Fall, dass wir, kennen wir die Risiken, zum Schluss kommen, dass wir es nicht schaffen werden. Also, wenn wir es nicht schaffen, lassen wir es doch. Wir verpuffen doch nicht unsere Kräfte. Wie viele Projekte sind wohl in der Planung stecken geblieben, weil wir auf uns geschaut haben? Ich werde vielleicht einmal noch staunen, wie viel in meinem Leben stecken geblieben ist, weil ich auf mich schaute, nicht auf Gott. Halten wir es doch mit David, der hat sehr viel erlebt. Und was sagt er? Mit dir schlage ich feindliche Horden zurück. Mit dir, meinem Gott, überspringe ich Mauern. Mit dir. Nicht allein. Allein renne ich in die Mauer rein. Und gewonnen hat die Mauer. Aber mit dir überspringe ich Mauern. Wenn ich auf dich sehe, kann ich Mauern überspringen. Wenn ich auf mich sehe, habe ich nachher einen Schädelbruch. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde immer wieder uns dazu durchringen können, dem Herrn zu vertrauen. Auf ihn zu sehen, nicht auf uns. Etwas zu wagen. Und ich bin euch dankbar, ihr habt schon viel gewagt. Es ist auch nicht alles gelungen. Aber wir haben es gewagt. Und wir haben auch viel erlebt. Und jedes Mal ist das wieder so im Glaubensleben. Man erreicht nie den Punkt, wo man sagen kann, so, jetzt haben wir es geschafft. Die nächsten Dinge gehen dann locker vom Hocker. Sondern es ist immer wieder neu eine Herausforderung. Immer wieder neu müssen wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, mit ihm Mauern zu überspringen, vorwärts zu gehen. Aber dann erleben wir Gott in großartiger Weise und das macht uns viel glücklicher, als jahrelang in der Angst zu leben, dass wir es nicht schaffen. Paulus musste sich zwischendurch immer wieder mal aufrappeln, seinen Auftrag auszuführen. Sein Leben war ja nicht besonders einfach. Und wie hat er das wohl gemacht? Hat er auf sich geschaut? Natürlich nicht. Also am Schluss der Predigt wäre das blöd, wenn ich das sagen würde. Paulus hat auf sich geschaut und er hat es geschafft. Nein, er hat nicht auf sich geschaut. Natürlich nicht. Kurz zuvor in Philippi sagte er, hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber, unser Gott schenkte uns neuen Mut. Nichts aus sich heraus. Sondern von Gott her kam die Kraft. Gott hat es ermöglicht, dass er wieder aufstehen konnte in Allach. Und obwohl wir auch in Thessalonik auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkündigen. Warum? Weil wir auf uns geschaut haben? Nein. Sondern weil wir auf Gott geschaut haben und in Gott haben wir wieder Kraft bekommen. Wieder Mut, Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir auf uns schauen, wollen wir die Risiken kennen. Und die Gefahr ist darin eingeschlossen, dass wir dann nichts mehr tun. Schauen wir doch auf Gott. Vertrauen wir seinen Zusagen. Und gehen wir vorwärts. Mit Gott können wir Mauern überspringen. In ihm finden wir Mut zum Vorwärtsgehen. Und wenn wir das tun, werden wir begeisterte und fröhliche Christen sein, weil wir Gottes Kraft in unserem Leben immer wieder neu erfahren. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, für dein Wort, auch dein Volk, von dem wir viel lernen können. Ihr Verhalten ist uns ja nicht fremd. Wir können viel verstehen, was sie tun und wie sie handeln und reagieren. Aber wir wollen daraus lernen, dir ganz und gar zu vertrauen. Mit dir möchten wir über Mauern springen. Und das geht nur mit dir. Und so wollen wir dir danken, jetzt einfach auch für diesen Morgen, für dein Sprechen zu uns. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt. Du weißt, welche Mauern du mit uns überspringen willst, sei es als Gemeinde oder in unserem persönlichen Leben. Hilf uns, dass wir den Sprung wagen und erfahren dürfen, dass du uns trägst. Amen.